Wenn man zur Zeit von Paulus schon Meilen sammeln konnte, wie man das heute bei den Fluggesellschaften, ich glaube, der Paulus hätte irgendwie so, was ist der höchste Status? Irgendwie der Platin-Status hätte er wahrscheinlich gehabt. Ihr seht hier vorne eine von seinen Missionsreisen, die er gemacht hat, und er hat mehrere von denen gemacht. Er hat sich vor allem dort im Mittelmeerraum bewegt, meistens irgendwie von Jerusalem oder Antiochia aus gestartet, dort Israel, Syrien in der Gegend, und ist dann so durch Türkei, Griechenland gereist und hat evangelisiert. Und er war nicht mit dem Flugzeug unterwegs, er war zu Fuß unterwegs, mit dem Schiff, Eselsrücken, keine Ahnung, wie man damals gereist ist. Und wenn du so Reisen machst in dieser Zeit, dann brauchst du Freunde. Und ich stelle euch heute drei Freunde vor von Paulus, die sind mit ihm unterwegs gewesen, oder sind mit ihm in Philippi gewesen. Ich zeige euch mal Bilder von diesen drei Freunden. Google weiss alles. Das bringt Google führen. Ich stelle euch den Silas, den Lydia und den Timotheus vor. Der Silas, ich habe keine Ahnung, warum der Typ Silas heisst, aber ich glaube, so hat der Silas ausgesehen. Stämmige, er war Gemeindeleiter in Jerusalem und der Paulus hat ihn ausgewählt und hat gesagt, look, mit dem Letzten, wo ich losgereist bin, der hat mich enttäuscht. Ich brauche jetzt einen, der mit mir durch dick und dünn geht. Und der Silas ist so einer. Und er ist mit dem Paulus durch dick und dünn gegangen. Er ist mit ihm auf Philippi gereist und hat dort wahrscheinlich die höchste Höhe und die tiefste Tiefe mit ihm zusammen durchlebt. Sie sind zusammen ins Gefängnis gesteckt worden, weil sie von Gott erzählt haben und sind dort in den Block eingesperrt worden. Und der Block, das ist so eine Gefangenenmethode, Schrägstrich Foltermethode, wird man eingespannt mit Füßen, mit den Füßen und teilweise auch mit den Händen. Und sie sind eine Nacht lang so dort gewesen. Und sie haben Gott gelobt und Gott hat das Erdbeben geschickt. Sie sind frei gekommen. Der Gefängniswärter hat sich bekehrt durch das und das hat etwas ausgelöst in Philippi, eine Erweckung ausgelöst. Also sie sind ganz unten gewesen. Sie haben Gott zusammen gelobt, zusammen durch dick und dünn und Gott hat sie dort rausgeholt. Der Silas ist mit ihm dann weitergereist, also das sind wirklich so die zwei gewesen, die dort unterwegs gewesen sind. In Philippi selber ist Lydia gewesen. Und wir haben es gehört, wo wir gesagt haben, wähle die beste Strategie. Der Paulus ist auf Philippi reingegangen, ist an den Fluss gegangen und dort ist die Frau, die Lydia gewesen. Und Lydia ist eine Geschäftsfrau gewesen. Eine Purpurhändlerin, hat so einen Stoffladen gehabt. Das heisst, sie hat ihr eigenes Geschäft gehabt. Sie ist eine einflussreiche Frau gewesen. Purpur, das haben eher so die vornehmen Leute gekauft. Das heisst, sie hat Kontakt gehabt zu vornehmen Leuten. Und sie hat sich als eine von den Ersten bekehrt und sagt dann etwas ganz Interessantes zum Paulus. Wenn du wirklich glaubst, dass ich mich bekehrt habe, dann komm zu mir und wohn bei mir. Ich habe das Gästezimmer. Da sieht man, es war unter dem Dach, das Gästezimmer. Hat sie so hergerichtet gehabt. Wohn bei mir und setz ein Zeichen, dass du glaubst, dass ich mich bekehrt habe. Paulus hat das gemacht, hat bei ihr können wohnen, hat von dort aus können in Philippi wirken. Und Lydia ist eine von den zentralen Frauen geworden von dieser Gemeinde in Philippi, weil bei ihr daheim ist dann auch die Gemeinde daheim gewesen. Am Anfang sind es wenig gewesen, sie haben noch in der Stube Platz gehabt. Später dann ist es grösser geworden, haben sie müssen die Stube anbauen. Der dritte Freund, und ihr merkt, wie unterschiedlich die zwei Freunde sind von Paulus, und der dritte ist nochmal anders, das ist der Timotheus. Das ist eher so ein bisschen, der Silas war der kleine Stämmige gewesen. Der Timotheus war mehr der feine, grosse gewesen, der Denker. Der Timotheus hat einen griechischen Vater gehabt und eine jüdische Mutter. Also er war in zwei Welten daheim gewesen. Und der Paulus sagt mal zu ihm, in dir wohnt der gleiche Glaube wie in deiner Mutter. Und Timotheus heisst auch der Gottesfürchtige. Also er ist so ein Vorbild im Glauben gewesen. Und der Paulus hat sehr große Stück von ihm gehalten. Er ist viel mit ihm unterwegs gewesen. Hat ihn manchmal vorausgeschickt zum gegen den Vorbereiter oder hat ihn zurückgelassen, hat ihn zum Beispiel auf Ephesus geschickt, um die Gemeinde weiterleiten. Er hat mit dem Paulus zusammen Briefe geschrieben. Der Philipperbrief ist zusammen mit dem Timotheus geschrieben. Also das ist so der Partner gewesen, wo er zusammen unterwegs war, wo ein Glaubensvorbild war, wo er sich ja darauf verlassen konnte. Er hat nur etwas gehabt. Er war ein bisschen klein und schmächtig gewesen, hat immer ein bisschen Magenprobleme gehabt. Darum schreibt Paulus ihm auch mal in einem Brief, tu doch ein bisschen Wein ins Wasser. Ist gut für deinen Magen. Und wie das halt so manchmal ist, ich weiß nicht, ob der Paulus sich überlegt hat, dass in der Brief hineinschreiben, das wird heute so viel zitiert. Du ein bisschen Wein ins Wasser. Wenn man so sagen will, die Bibel hat auch Tipps für Gesundheit, kommt immer die Stelle. Du ein bisschen Wein ins Wasser, ist gut für den Magen. Und Timotheus ist es einfach immer und immer wieder gekommen. Er ist dann später Bischof geworden von Ephesus. Also sieht man nochmal so ein Vorbild im Glauben. Und wie das halt so ist bei Freunden, wenn man mal einen Ruf hat, dann bleibt und bleibt und bleibt da. Der Timotheus ist heute der Schutzheilige von denen mit Magenbeschwerden. Aber für das sind Freunde auch da, dass sich daran erinnert, wie man ist. Das ist der Paulus, das sind seine Freunde gewesen, mit denen ist er unterwegs gewesen, und das ist so sein Daheim gewesen, das ist die Gruppe, wo er sich hat können zurückziehen, wo er gewusst hat, die stehen zu mir, und mit denen und mit Gott bin ich unterwegs.
Wow, und ein Freund, den wir haben, ist Jesus Christus. Und dem wollen wir doch jetzt auch wirklich immer Danke sagen für seine Freundschaft. When you call my name, hast du auch noch Hunger nach Gott? Dann steh doch mit mir auf. Halleluja.
Who you say I am. you call my name, I can see again who you are and who I'm meant to be. And as you pick on me, I am free to see who you are and who I'm sent to be. For when you call my name, for when you call my name, I can see again who you are and who I'm meant to be. You beck on me, I am free to see who you are and who I'm sent to be. Who you are, who you are, and who I'm sent to be. Who you are, Lord, who you are, and who I'm sent.
einen Herr, einen Gott von den Wunder. Wir haben einen Gott von den Wunder. Und er will dein Freund sein. Er ist dein Freund, wenn du ihm nur zulässt. Weil er ist gestorben für dich und für mich. Halleluja. Lord of all creation. Lord of all creation. What a earth and sky. Heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of thunders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty.
Name über alle Namen. König über alle Könige, Herrscher über jede Herrschaft. Wir erheben den Namen Jesus. Halleluja! Halleluja! Name über alle Namen. König über alle Könige und Herrscher über jede Herrschaft. Halleluja. Wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Seine Macht ist gewaltig. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Und er wohnt im Lobpreis. Er wohnt dort, wo Menschen ihn von Herzen lieben. Und wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist in unserer Mitte, dass du heute Morgen Grosses wirkst. Herr, dass du heilen tust, dass du wieder herstellen tust, dass du kommst mit deiner Kraft. Weil Gott kennt die tiefst verborgenen Wünsche in unserem Herz. Und das Größte ist Gott ist für dich. Halleluja. Danke vielmals, Ben, für die Anbetungszeit. Das war der Hammer. Ich habe euch schon mal gesagt, ich gehe einfach auf die Bühne, weil da vorne ist am schönsten. Und wenn einer von euch den Mut hat, kommt auch mal führen da, bei den Gitarristen. Halleluja. Yeah. Das Thema ist Freundschaft. Und wenn ich so in unsere wunderbare, lovely crowd hineinschauen, stelle ich fest, dass von Woche zu Woche einfach neue interessante Personen dazukommen. Und Freundschaft heisst doch auch, einander etwas nicht zu sagen. Und gut, wir sind noch nicht alle Freunde, wir kennen uns noch nicht alle. Aber weisst du was, jetzt stehen wir mal auf und lasst euch doch zwei, drei Leute zeigen von Gott und sagen einfach etwas Nettes. Weil das freut unseren Vater im Himmel, wenn wir freundlich sind zueinander. Nehmen wir uns kurz Zeit. Strecken wir uns noch mal ein bisschen.
Halleluja.
Platz nehmen. Ich sehe, ihr seid Freunde unter Freunde. So schön. So soll es sein. Ja, wir wollen uns dem Thema widmen, wo der Paulus auch sehr erfolgreich war drin. Er hat sich gute Freunde ausgewählt. Und ich kann dir Folgendes sagen. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Es ist tatsächlich so, weil deine Freunde prägen dein Leben und deine Freunde sind Menschen, die du ausgewählt hast, wo du mit ihnen willst zusammen sein. Und wenn ich deine Freunde kennenlerne, dann kann ich eine Idee bekommen, wer du bist, wie du bist. Wir wollen heute in die biblischen Prinzipien hineingehen von Freundschaft. Und ich möchte euch den Text lesen aus Philipperbrief 1, Vers 3 bis 8. Und vorher möchte ich sagen, es war eine gewaltige Woche gewesen. Wer hat Gottes Wirken in seinem Leben stark wahrgenommen, diese Woche? Es sind einige gewesen. Ich habe gesehen, wie Menschen ihr Leben Gott gegeben haben. Ich habe gesehen, wie sich Menschen verändert haben. Es ist gewaltig. Es ist eine Gnadenzeit. Je mehr Menschen sich ganz Jesus Christus hingehen, desto mehr kann er den Himmel aufmachen. Desto mehr kann seine Gnade runterfliessen. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ich jemandem mit den Augen schaue und ich sehe Jesus. Ich sehe Jesus in Kindern, ich sehe Jesus in jungen Menschen, ich sehe Jesus in alten Menschen. Und du weißt, es sind Freunde. Es sind Menschen, die nicht mehr für sich selber leben. Es sind Menschen, die das Leben bekommen haben. Etwas, das grösser ist als sie selber. Wo sie wieder austeilen können. Wow, und ich will euch nicht zu fest strapazieren, aber können wir nicht noch einmal Jesus einen Applaus geben für diese Woche? Yeah. Wir sind ja ganz am Anfang vom Philipperbrief und ich lese den Text jetzt in der Du-Form. Er sagt, er schreibt das zu einer ganzen Church, aber ich lese es in der Du-Form. Immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an dich denke. Immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an dich denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn du hast mich vom ersten Tag an bis heute für mich eingesetzt, oder, ja gut, das ist jetzt die freie Übersetzung von mir, denn du hast dich vom ersten Tag bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei dir begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von dir denke. Denn du liegst mir ganz besonders am Herzen. Daran ändert sich nichts, auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidigen und bezeugen muss. Du hast Anteil an der Gnade, die mir Gott dabei erweist. Spürst du also die Liebe, die in diesem Text drin ist? Spürst du also die Zuversicht, die Freundschaft, die Paulus in den Text hineinlegt? Und wie wir es vom Thomas vorher gehört haben, der Paulus ist nie alleine gewesen. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Nein, das ist noch nicht. Aber ich muss auch sagen, wir haben ja gestern eine Hochzeit gehabt. Bevor wir zum ersten Punkt kommen, den ich so brav vorbereitet habe, zuhause, wollen wir noch anschauen, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel über Freundschaft? Haben wir ein paar Versli. Der erste. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Es ist schon interessant, was ein Freund ist und was nicht ein Freund ist. Mir hat letztens jemand gesagt, hey, all die Leute, die ich jahrelang meine besten Freunde genannt habe, haben mich nur geschadet. Die haben mich nur geschadet. Bring auch noch den nächsten Vers. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Also das heisst nicht, dass ein Freund dich muss verletzen. Verstehen wir das nicht falsch? Aber wenn ein Freund dich einmal verletzen tut, dann meint er das gut, weil er dich liebt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertriebenen, vielen Küssen. Das sagt die Bibel über Freundschaft. Jesus bringt es auf den Punkt. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, denn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus Christus bringt es auf den Punkt und sagt, ich will dich als Freund haben. Und darum hat der Paulus es so wunderbar können schreiben, so mit so viel Liebe, mit so viel Wertschätzung. Weil er weiss, dass jeder, der Gott liebt, ein Freund von Gott ist. Kein Knecht, kein Sklave, der nicht weiss, was der Vater im Himmel tut. Sondern einer, der eingeweiht ist in Gottes Plan. Was auch interessant ist, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich habe das auch schon versucht, ein paar Leute zu sagen. Du bist mein Freund, wann machst du, was ich sage? Sie sind schneller gegangen, als sie gekommen sind. Das ist ein Unterschied zwischen Gott und Mensch. Menschen können das nicht sagen. Das ist manipulativ. Aber Gott kann es sagen. Weil in dem Mass, wie du dich Gott hingibst und seine Wünsche von den Lippen ablesest, desto mehr kannst du seine Freundschaft empfangen. Je mehr du mit dem Geist Gottes verbunden bist und seine Absichten kennst und anfängst darin zu handeln, desto grösser wird die Liebe von Gott in deinem Herz. Und ich kann euch sagen, das drüllt sich in eine Spirale, die ist unglaublich. Du kommst in eine Freude, in eine Salbung, in eine Segnung rein, die hört nie mehr auf. Die Bibel sagt sogar, du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wer das schon erlebt hat, der will nichts mehr anders. Es ist wichtig, dass du, wenn du heute Morgen da bist und deine Ohren spitzest, auch dich entscheidest, Gott jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Dass du dich entscheidest, mit dem Geist Gottes verbunden zu sein. Weil in dem Mass, wie du seinen Willen tust, wirst du seine Freundschaft können empfangen. Und sie wird bei dir können landen. Das ist der Hammer. Und wie wir dort hinkommen, wie wir auch Freunde können haben untereinander, das wäre mein erster Punkt. Geh nicht allein durchs Leben. Sag mal irgendeinem nebendran, geh nicht allein durchs Leben. Geh nicht allein durchs Leben. Freundschaft ist für mich etwas extrem Wichtiges. Ich bin ein absoluter Einzelgänger gewesen. Ich bin ein Einzelgänger gewesen. Klar, ich habe auch Kollegen gehabt und ich hätte vielleicht sogar von Freunden geredet, aber es hat natürlich nicht gestimmt. In meinem Herz bin ich isoliert gewesen. Und um das geht's. Ein Einzelgänger ist isoliert. Und warum ist er recht isoliert? Weil er genug viel Verstand hat vom Leben, dass wenn er sich öffnet, dass er nur eins aufs Dach überkommt. Er ist verletzt. Und durch das macht er sein Herz zu. Und dann geht er natürlich lieber alleine durchs Leben als mit verschiedenen Leuten, die ihm ständig eins aufs Dach geben. Und ich habe das selber auch so erlebt. Und erst mit dem Tag, wo ich Jesus Christus kennengelernt habe, hat sich das angefangen zu ändern. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Wer ist dein erster und bester Freund? Und ich rede da zu Menschen, die entweder Gott kennenlernen wollen oder ihn schon kennen. Und dein erster und bester Freund ist Jesus Christus. Er bietet sich dir an. Weil die meisten Freundschaften, die man so lebt und die man so knüpft und die man pflegt, die pflegt man, um irgendein Manko zu decken. Ist nicht so. Manche sind schon Freunde geworden, zwei Frauen sind schon Freundinnen geworden, weil sie sich in den gleichen Mann verliebt hat und der hat beide abgelehnt. Dann sind sie halt Freundinnen geworden. Ist es so oder nicht? Es sind schon Freunde entstanden, weil sie zusammen gegen den Chef gewesen sind. Es sind schon Freunde entstanden, weil man sich zusammen gegen etwas verbündet hat. Oft ist es Manko im Hintergrund, wo man decken durch eine Freundschaft. Manchmal sind es auch gemeinsame Interessen, das ist der Hammer. Einfach, wow, der kennt sich so gut aus mit diesen Bahnen und ach, das ist mein bester Freund. Aber sehr, sehr oft entstehen Freundschaften darum, weil man etwas reinholen will, was man selber nicht hat und weil man Anerkennung sucht. Und das ist ganz normal, menschlich. Jeder Mensch braucht Anerkennung. Ohne Anerkennung vertröchnen wir alle. Es ist wirklich so. Aber witzigerweise ist ein Manko, ein Defizit und Suche nach Anerkennung keine gute Basis für eine Freundschaft. Es funktioniert nicht. Und darum ist es wichtig, dass Jesus Christus dein erster Freund ist. Weil wenn er dein erster Freund ist, dann bist du gestillt in deiner Seele. Und du wirst zum Geber. Und woher bist du einer, der empfangen will? Ja, man hört es oft genug, hey, ich finde keine Freunde, ich habe keine Freunde, wer sind denn meine wahren Freunde? Es wird schwierig für einen Menschen, der so denkt, einen Freund zu finden, weil die Welt ist egoistisch. Und wenn dann einen findest, der genau dein Bedürfnis stillt, dann ist es nach der Zeit auch keine Freundschaft mehr, sondern eine Abhängigkeit. Eine Freundschaft entsteht dann, wenn zwei unabhängig und frei sind. Independent. Losgelöst. Dann kann man sich wieder verbünden und kann auf einem gemeinsamen Level wieder eine Freundschaft eingehen. Jesus Christus will dein bester Freund sein. Ich kann das gerade so gut weglegen. Ich habe das im Halbschlaf alles aufgeschrieben. Bringt gar nichts. Aber was ich sage, stimmt. Der zweite beste Freund. Aber da, 5 Punkte zum Ehepartner, die habe ich, glaube ich. Der zweite beste Freund. Wenn dann vorhanden, bin ich der Meinung, sollte dein Ehepartner sein, wenn du verheiratet bist. Ja, ich meine, man sagt doch immer, meine Frau oder mein Mann oder so, oder? Ich sage noch gerne meine Freundin. Ist immer noch meine Freundin. Hat den ersten Platz in meinem Leben. Und das ist etwas, wo wenn es nicht da ist, auch Schmerzen gibt. Da will ich ein paar Sachen dazu sagen. Weil mein Gebet, und das will ich nachher zusammen, dass wir beten können, dass die noch keinen Ehepartner haben, dass wenn die Zeit reif ist, dass der in ihr Leben hineinkommt. Weil es ist das Größte, wenn man verheiratet sein kann. Wenn man kann in Liebe zusammen Jesus Christus dienen. Ich bin 15 Jahre verheiratet jetzt, wenn ich das recht ausgerechnet habe. Und es ist der absolute Hammer. Es ist der absolute Hammer. Wenn jemand noch nicht verheiratet ist, wenn jemand keinen Liebespartner hat, dann fehlt etwas. Dann fehlt etwas im Leben. Außer der Gab von der Ehelosigkeit. Das ist realistisch, das ist wahr, etwas fehlt. Aber es ist auch eine Verheißung drin.
Diese Person wird von Jesus Christus ganz besonders erfüllt. Und das heisst in der Bibel, auch die Verheirateten sollen sein wie die Unverheirateten. Das sagt der Paulus. Das ist die Botschaft an die Verheirateten. Klammert euch nicht an eure Familie und an eure Ehepartner, sondern an Jesus. So sieht es aus. Jetzt habe ich 3-4 Punkte für alle, die sich nach einem Ehepartner sehnen. Mein erster Punkt ist, nimm es von der Hand von Gott. Geh nicht selber wildern. Nimm das Projekt nicht zu fest selber in die Hand. Weil ein Ehepartner ist ein Geschenk. Das ist der erste Punkt. Du kannst beten dafür. Du kannst die Augen offen haben. Aber du solltest nicht wildern gehen. Weil du wirst an die Falschen anlaufen. Und du wirst wertvolle Jahre von deinem Leben verlieren. Wo du besetzt bist, wenn dann der Richtige da wäre. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Die zu viele Beziehungen schon gehabt haben, tun Buss drüber. Ist nicht einfach lässig. Ist nicht cool. Irgendetwas ist falsch gelaufen. Vielleicht wäre dann der Richtige gekommen, wenn du schon besetzt gewesen bist. Aber jetzt, neues Blatt, weisses Blatt. Bet für deinen Ehepartner. Nimm ihn aus der Hand von Gott. Zweiter Punkt. Der Ehepartner muss dir gefallen. Körper, Geist und Seele. Mach keinen Kompromiss. Wenn du dich nicht in alle drei verliebst, wirst du irgendwann ein Problem haben. Und deine Augen werden umwandern. Ich sage nicht, dass wir alle ein Topmodel brauchen und eine ausgereifte Seele und ein guter Geist ist dann gut, wenn der Herr darin wohnt im Mensch. Es geht darum, dass wir alle finden verschiedene Sachen schön. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Aber es ist wichtig, dass du wirklich dein Ehepartner, dass du wild bist auf den. Du musst das sein. Der muss dir gefallen. Das ist eine Bedingung. Damit du kannst, oder ich zum Beispiel, ich bin ganz anders. Ich bin zum Glauben gekommen, 19. Und dann habe ich eine Missionarstochter kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, die hat das Leben lang reingelebt. Gefällt mir zwar überhaupt nicht, aber Herr, wenn es sein muss. 2 Jahre von meinem Leben verloren. Ich habe mich verliebt in die, bin dann ins Ausland gegangen, habe nie genau gewusst, ob es stimmt oder nicht, ob sie von Gott ist oder nicht. Sie schickt mir noch ihre Haare. Als ich zurückgekommen bin, habe ich dann definitiv herausgefunden, das ist es nicht gewesen. Glory. Ich schaue da links rüber zu meiner jetzigen Frau. Das ist nie, das ist nicht zu meiner... Aber ich bin entschuldigt, auch an alle Online-Hörer. Wir haben eine strenge Nacht gehabt. Macht euch nicht lustig. Wir haben eine strenge Nacht gehabt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass dir dein Ehepartner gefällt, der Körper. Und du wirst jemanden finden, der dir gefällt. Es ist ganz wichtig, dass dir die Seele gefällt von deinem Ehepartner. Oder von dem Menschen, den du heiraten willst. Seele ist etwas Schönes. Sie muss zu dir passen. Aber wenn du nur die beiden Sachen hast, Körper und Seele, dann fehlt etwas Entscheidendes. Und das sage ich für alle, die liebäugeln, mit einem Nicht-Christ zu heiraten. Oder als Freund zu haben. Lass den Finger davon. Bis er Christ wird. Weil, wenn ich jetzt 3 Beine hätte, oder? Also, ich kann ja nicht, ich muss ja anders reden. Ich denke an einen Stuhl, oder? Ich denke an einen Stuhl. Und du nimmst 1 Bein weg, oder? Dann ist es nicht mehr bequem. Dann hast du den Kippsch um, oder? Und so ist es auch in einer Partnerschaft, wenn du den Geist weglässt. Manchmal sind wir so begeistert vom Körper und von der Seele von einer Person, dass wir Kompromiss machen beim Geist. Machen das nicht. Weil, on the long run, nach ein paar Jahren brauchst du den Geist, zum Körper und Seele wieder erfrischen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dritter Punkt, Timing. Das Timing wird oft unterschätzt. Nicht immer, wenn ich ein Bedürfnis habe, ist der richtige Moment, um das Bedürfnis zu stillen. Heute Nacht hatte ich extrem Hunger, morgen um 3. Ich habe mich dann nicht an den hinter den Kühlschrank gestürzt. Es wäre nicht gut gewesen. Aber das Bedürfnis war da gewesen. Und so ist es auch in der Liebe, wenn man Partner sucht. Das Bedürfnis ist logischerweise immer da nach Zärtlichkeit, nach Freundschaft. Das ist immer da. Aber nur weil das Bedürfnis da ist, heisst es nicht, dass es jetzt ultimativ zu stillen ist. Obwohl uns das immer vorgegaukelt wird. Nicht nur mit Liebe, sondern auch mit Geld und allem. Jetzt sofort, here and now. Ist nicht so. Es braucht ein Timing. Wann ist das richtige Timing, ist die Frage. Ich habe beobachtet, dass Ehen, die gut funktionieren, oder sagen wir es mal anders, sagen es negativ, Ehen, die in Krise kommen, ist meistens dort passiert, wo sich ein Teil weiterentwickelt hat. Und das soll auch so sein. Also nicht, dass wir uns nicht mehr entwickeln, die Idee, dass wir nie ein Problem haben. Das ist nicht die Idee. Aber es gibt ein gewisses Stadium von einem Menschen, und da komme ich eben auch wieder auf die Defizitfrage zu sprechen. Es gibt, wir haben alle unsere Geschichte, bringen unsere Geschichte mit und leben aus einem Defizit. Und wenn wir dann einen Partner finden, der unser Defizit stillt, genau das Eckli, was uns fehlt, oder? Dann müssen wir das Leben lang so bleiben, sonst kommen wir das Problem über. Ich habe das im Fall erlebt. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, wo ein Freund von mir zum Glauben kam, ist der Bauer, der bei uns unten gewohnt hat. Mann, ist depressiv. Tack, hat sich der verändert. Gewaltige Geschichte. Seine Freundin hat ihn lieber krank gesehen. Meine erste Aufgabe, die ich ihm gegeben habe, ist, putz jeden Tag eine halbe Stunde in der Wohnung. Fang einfach an, etwas machen. Oder ich glaube, es ein bisschen mehr. Anderthalb habe ich ihm gegeben. Eigentlich schon genug. Seine Freundin, dazumal eine Freundin, hat es verhindert. Sie hat das selber machen. Das hat ihr nicht mehr gepasst, dass er sich weiterentwickelt. Verstehst du, was ich rede? Darum musst du, wenn du eine Liebesbeziehung eingehst, musst du schon ein bisschen wissen, wer du bist. Und darfst nicht mehr zu fest aus dem Defizit herausleben. Sonst kommst du in einen Fallen rein. Ich hoffe, du verstehst das. Menschen sind in Entwicklung. Und wir müssen irgendwo ankommen sein bei uns selber. Dort, wo uns Gott haben will. Vierter Punkt. Der ist ein Alter. Verstehst du nicht, wenn du geheiratet bist. Aber ich sage gleich. Du heiratest nicht, um glücklich zu werden, sondern um... Ah, hat er doch noch nicht gekannt. Du heiratest nicht, um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu machen. Das versteht kein Mensch. Erst wenn du drin bist, merkst du, es geht wirklich nicht um dich. Sondern das Glück kommt zu dir zurück, die Liebe kommt zu dir zurück, wenn du glücklich machst. Und jetzt wollen wir wirklich auch beten. Jetzt wollen wir beten, auch gerade für alle Neubekehrten, die jetzt zum Herrn gekommen sind, neu zum Glauben gekommen sind, dass Gott den Ehepartner einfliegt. Dass ihr Zeichen von der Zeit erkennt, wenn das Timing da ist. Dass ihr selber auch, dass wir auch in der Persönlichkeit reifen können. Dass wir nicht wildern können. Dass wir es aus der Hand von Gott nehmen. Sind ihr einverstanden? Vater, und wir kommen einfach vor dich mit dem grossen Wunsch, dass du göttliche Ehen schmiedest, Herr. Was im Himmel zusammengehört, das soll auch auf Erden sichtbar sein. Herr, uns hat so viele wunderbare Frauen und Männer, wo sich danach sehnen, einfach ein Gegenüber zu haben. Ein Körper, Geist und Seele, wo sie sich drin verlieben können. Vater, ich bitte dich, dass du das freisetzen tust. Dass es freisetzen tust, dass die Ehen nicht verhindert sind, sondern dass die zusammenkommen und dass das Glück gefunden wird. Amen. Amen. Dann gibt's noch andere Freunde. Partner. Der Paulus ist nicht verheiratet gewesen. Muss man noch sagen. Der jüngere Freund kannst du noch rausnehmen. Der kommt dann nachher. Der Paulus ist nicht verheiratet gewesen. Der Petrus schon. Der Petrus hat Ehefrau dabei gehabt. Der Paulus hat keine Ehefrau gehabt, muss man noch sagen. Aber der Paulus hat Partner gehabt. Das sind Freunde auf Augenhöhe. Das sind Leute wie ein Aquila oder Priscilla, wo er unterwegs war, oder ein Silas, wo er hat können auf Augenhöhe unterwegs sein, diskutieren, debattieren. Das sind ganz, ganz wichtige Freunde. Auch derige Freunde solltest du haben. Das sind Kollegen, das sind Berufskollegen, die den gleichen Job haben. Aber es sind eben auch geistliche Freunde, die mit dir, mit Jesus unterwegs sind, die etwa gleich weit sind wie du. Und dann hat der Paulus auch jüngere Freunde gehabt. Zum Beispiel der Timotheus. Und ich habe ein bisschen nach dem Wort geschaut, jüngere Freunde. Man hätte auch können sagen, Jünger, hätte man auch können sagen. Oder Leute, die er bementort. Aber eigentlich sind es jüngere Freunde. Weil im Reich Gottes ist alles Freundschaft. Ich war letztes Jahr an einem Meeting. Und dann hat einer gesagt, hast du auch ein Pastor gesehen, gesagt, er möchte ein stadtweites Seelsorgenetzwerk haben, damit seine Kerngemeinde nicht bei ihm in Seelsorge muss, sondern bei jemand anderem. Da habe ich gedacht, ja, warum? Ja, es könnte einen Rollenkonflikt geben. Ich habe gesagt, hey, hast du mal etwas von Jüngerschaft gehört? Und Freundschaft? Seelsorge, Beziehung, Mentoring, ist eine Freundschaftssache, eine Vertrauenssache. Und wenn der Pastor oder der Leiter genau die Kernkompetenz, das ist wie wenn ich sage, ja, also meine Kinder, wenn ich gebe sie jetzt zu der Rebecca in der Erziehung, gell, sonst könnte es einen Rollenkonflikt geben. Ich bin ja der Vater, oder? Versteht ihr den Punkt? Nein, so geht das nicht. Gott möchte, dass du jüngere Freunde hast. Gott möchte dir Menschen anvertrauen, wo du kannst eine Stütze sein. Wo du ihnen kannst weiterhelfen im Glauben. Und idealerweise sind es genau die Menschen, wo du darfst zu Jesus Christus führen. Weil so wird man geistliche Mutter, geistlicher Vater. Und du kannst das am ersten Tag von deiner Bekehrung, kannst du jüngere Freunde haben. Und es stärkt dich auch, du brauchst das auch, es stärkt dich, dass du kannst weiterfliessen lassen. Weil du hast erst etwas verstanden, wenn du auch jemandem weitergibst. Und deine Partner kannst du nicht immer bequatschen. Das sind unangenehme Kollegen, die einem immer belehren, was man selber schon weiss, oder? Aber es gibt Leute, die wissen das, was du weisst, noch nicht. Such dir die und mach ihr ein Leben reicher. Der Paulus hat noch mal etwas gehabt. Er hat nämlich noch ältere Freunde gehabt. Das vergisst man manchmal nicht. Man meint, der Paulus sei einfach so ein Luftballon gewesen, an der Top, der einzige, der höchste, oder? Wer hat das gemeint? Er ist nicht so. Der Paulus hat einen Mentor gehabt. Wie hat er geheissen? Weiss es jemand? Barnabas. Ja, der Paulus hat einen Mentor gehabt. Und das sind 14 Jahre vergangen, ist der in der Wüste gewesen. Der ist geschliffen worden. Auch du und auch ich, wir müssen Freunde haben, die mich anschauen können. In einem gesunden Mass. Wo wir einen Rat holen können, wo wir als geistliche Autorität akzeptieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Paulus in diesen 14 Jahren, wo er hier in Syrien war, manche Ideen gehabt hat. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich dieses. Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Barnabas immer gesagt hat, Paulus, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Gib dir noch ein bisschen Zeit. Und dann lesen wir am Anfang in der Apostelgeschichte, heisst immer Barnabas und Paulus, oder? Und irgendwann kehrt es. Dann lesen wir Paulus und Barnabas. Es kann sein, dass der eine der andere in der Entwicklung überholt. Macht aber nichts. Weil wenn einer einem anderen hilft und es ist eine Freundschaft, das ist ja keine Konkurrenz, dann geht die Freundschaft weiter. Ja, ich habe Fragen eingeblendet. Frage an dich. Hast du Freunde auf allen drei Ebenen? Du das reflektieren. Und vielleicht mach dir vielleicht auch Notizen. Welche Freundschaften möchtest du vertiefen? Für welche Freundschaften willst du vielleicht einen besonderen beten? Aber stell dir vor, wenn wir alle da innen in der Church, die Ebenen von Freundschaft, wenn die gesättigt sind, und jeder von uns hat einen jüngeren Freund, wo er sein Leben kann verschenken kann, wo er ihm kann alles geben, was er hat, und es gibt einige so Beziehungen, das ist der Hammer. Und jeder von uns hat aber auch einen älteren Freund, wo er auch mal einen Rat kann holen, wo er auch mal eine starke Schulter bekommt. Das ist der Hammer. Das ist das Reich Gottes. So soll es aussehen. Ein Freund unter Freunden. Und das alles entspringt an deiner Freundschaft von Jesus Christus. Weil das basiert nicht auf dem Prinzip von Egoismus. Sobald der Egoismus in eine Freundschaft hineinkommt und die Verhältnisse ein bisschen geändert werden, ist Freundschaft futsch. Aber eine Freundschaft, die auf Liebe, auf Jesus Christus aufbauen ist, die wächst mit. Die wächst mit. Halleluja. Yes. Gut, dann Punkt 2. Wie kannst du Freunde auswählen? Ja, da sagt der Paulus zu den Philipper. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis er dem Tag an Jesus Christus wiederkommt. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium, wenn ich einen Freund auswähle. Mir ist egal, ob er reich ist, mir ist egal, ob er einflussreich ist. Ich habe auch schon falsche Freunde ausgesucht. Um was es mir geht, ist die allgemeine Richtung von dem Mensch tendenziell positiv oder tendenziell negativ. Und wenn sie tendenziell negativ ist, ist es ganz sicher kein Freund von mir. Ich sage nicht, dass ich den Menschen nicht gern habe. Tun wir das nicht verwechseln. Ein Freund hat einen besonderen Status. Von dem lasse ich mich auch beeinflussen. Dem verschenke ich mich. Aber ich verschenke mich nur Menschen, die sich positiv entwickeln. Wer findet das hart? Niemand? Wer findet das lieblos? Es ist nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die sich negativ entwickeln. Die lasse ich wegen dem nicht fallen. Verstehen Sie mich recht? Ich lasse die nicht fallen. Ich bin da für sie. Aber ich lasse sie nicht an mein Herz, innerste Herz an. Und der Paulus hat das auch nicht gemacht. Er hat sich Menschen ausgesucht und es ist egal in welchem Stadium, egal ob die Jesus schon kennen oder ob das spielt überhaupt keinen Ruggel. Es ist ein Typ Mensch, der runtergeht oder raufgeht. Und du erkennst es im Herzen. Ist ein Mensch bereit, zum besseren Mensch zu werden? Ist ein Mensch bereit, sich zu schaffen? Oder ist er einfach ein stolzer Gockel, der sagt, ist alles in Ordnung, so wie es ist, lass mich in Ruhe. Das ist kein Freund von mir. Ausgeschlossen. Geht nicht. Aber ein Mensch, der sich positiv verändert, der zieht mich an. Und bei Paulus ist es auch so. Das ist meine Frage an dich. Wenn du deine Freunde anschaust, sind die sich eher, in den letzten Jahren, sind das Leute, die sich eher positiv entwickeln? Oder sind das eher Leute, die sich negativ entwickeln? Wenn sie sich negativ entwickeln, könnt ihnen nicht Liebe. Ich muss den Punkt nochmal sagen. Aber nennen sie nicht deine Freunde. Weil, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und es ist so. Und du wirst sie auch nicht verändern können. Aber du wirst können Menschen finden, die sich positiv verändern. Und zusammen mit diesen Freunden wirst du möglicherweise auch einen Freund wieder zurückgewinnen, den du hast entlassen müssen. Und meine Frage an dich ist, was sagen deine Freunde über dich aus? Da wollte ich auch eine kleine Umfrage noch starten. Also mir hat jemand gesagt, seit ich nicht mehr Kaffee trinke, sei ich viel sympathischer. Positive Entwicklung. Was sagen die Leute über dich aus? Haben sie den Eindruck, dass du dich positiv entwickelst? Ein Freund von mir, der zum Glauben gekommen ist, vor 9 Monaten, Moslem, war letzte Woche in der Moschee gewesen. Und er hat es mir erzählt. Und der Hodge hat gesagt, hey, der ist fast durchgedrillt. Er hat gesagt, wieso leuchtest du so? Wieso leuchtest du so? Und er hat gesagt, weißt du, Moslem leuchtet auch. Die haben Gott auch gern. Aber Christen leuchten ganz anders. Wenn ich da ankomme, ist es ganz anders. Ich habe schon gewusst. Aber es ist der Hammer, wenn die Leute das anfangen zu erkennen. Der hat ein Zeugnis bekommen, hey, du hast dich positiv entwickelt. Ich habe Fotos im iPhone, da habe ich gestern am Hochzeit gezeigt, Leute, die Leute nicht kennen. Ich habe gesagt, schau mal, vor 3 Wochen hat er so ausgesehen, heute sieht er so aus. Ich gebe Gott alle Ehre. Ich kann dir sagen, für so einen Menschen mache ich alles. Verschenke ich mein Herz, egal wo er steht, egal wie gut, dass ich ihn kenne. Wisst ihr wieso? Weil er sich positiv entwickelt. Halleluja. Halleluja. Ein Power-Team überall. Sucht einen Menschen, der sich positiv entwickelt. Ja, ich könnte noch mehr darüber sagen. Aber jetzt zum letzten Punkt. Der Paulus sagt, als Begründung, warum er so die Philipper so cool findet, sagt er, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Und der dritte Punkt, auf was du dein Kriterium für Freunde musst achten, ist, wähl Menschen aus, die sich ganz für Jesus Christus einsetzen. Ich habe da wirklich negative Erfahrungen gemacht. Als ich zum Glauben gekommen bin, ist bei mir nicht alles rumgelaufen. Ich habe viele Gebundenheiten gehabt, bin nicht losgekommen. Dann gang ich in und ich habe das aber auch bekannt und habe gesagt, das ist schlecht, ich will das loshaben. Gang ich in einen sogenannten Hauskreis, oder? Dann lesen die Bibeln und beten ein bisschen, oder? Und am Schluss, als alles fertig war, Zigarettenpäckchen auf den Tisch fangen zu rauchen. Und hey, ich bin da gewesen und sage, jetzt muss ich mir nicht sagen, das findet ihr jetzt aber auch nicht gut, oder? Und ich hätte damit leben können, wenn sie gesagt hätten, hör mal, wir sind noch nicht so weit, wir haben ein Problem. Wir wollen frei werden von dieser Gebundenheit. Komm, wir beten drüber. Wissen Sie, was sie mir gesagt haben? Ja, es ist bei uns noch nicht dran. Ja, es ist bei uns noch nicht dran. Schau, das ist meine erste Frage. Und meine zweite. An wem orientierst du dich selber lieber? An Menschen, die weiter sind als du? Oder an Menschen, die die gleichen Probleme zu kämpfen haben wie du? Das ist eine ganz heikle Frage. Weil Leute, die sich nicht ändern wollen, suchen sich Leute, die in der gleichen Patsche hocken. Und das findest du auf jedem Level. Also die soziale Hackordnung und die soziale Ermutigung, weil du auch schlecht bist, geht es mir auch nicht besser oder noch besser, das findest du auf jedem Level. Ich bin einmal, das war vor Jahren, als die Bäckeranlage noch offen war, hat es ein Rondell gehabt. Dort haben Alkis und Träum Noll Bielenschlucker gelebt. Und dort hat es ein Grüppli gehabt von 4-5 Männern, oder? Und von außen gesehen würdest du jetzt sagen, die haben jetzt aber jede Würde verloren. Weisst, die haben den ganzen Tag Käufer in die Hose gemacht und Bier getrunken. Und, aber ich sag dir etwas, die haben eine Hackordnung gehabt, bei denen hat es einen König gegeben, bei denen 4. Einer war mehr wert als alle anderen und hat die Nomen kommandiert. Denk nicht, das gibt es jeder ein Level von Gesellschaft. Es gibt jedem Level von Gesellschaft. Und man orientiert sich auf jedem Level an Gesellschaft, sucht man sich die raus, wo man nicht so schlecht abschneidet. Und das ist ein Killer für gute Freundschaft. Nimm mich wunder, wie es bei dir aussieht. Manchmal fühlt man sich natürlich wohler bei denen, die gleichen Probleme haben. Oder? Und manchmal wird Freundschaft auch so definiert, er nimmt mich so, wie ich bin. Aber wie definiert Jesus? Frei nach HJ, er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dich nehme, wie du bist. Aber ich liebe dich zu fest, dass ich dich lasse, so wie du bist. Und das ist ein guter Freund. Und darum ist es wichtig, dass wir uns immer gegen gut orientieren. Und das sage ich auch, wenn Menschen zum Glauben kommen und dann lernen, oder wenn ich zum Glauben komme, und ich meine, jeder Christ ist perfekt, den ich kenne, oder? Jeder, der 3 Tage länger im Glauben ist als ich, und ich denke, hat alles schon begriffen, oder? Da bin ich natürlich extrem enttäuscht geworden, oder? Weil ich habe dann gemerkt, das stimmt überhaupt nicht, weißt? Das war dann eine harte Bruchlandung, oder? Und darum sage ich jetzt schon, wenn jemand zum Glauben kommt, sage ich immer, schau, wir sind im Fall nicht perfekt. Du wirst über kurz oder lang gravierende Fehler bei uns finden. Darum brauchen wir ja Jesus, oder? Darum brauchen wir ihn ja. Aber etwas ist wichtig, orientiere dich an dem, der weiter ist als du und rechtfertige dein schlechte Handeln nicht mit dem, dass andere das auch machen. Verstehen? Wer ist einverstanden mit dem? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein extremer Überlebensfaktor. Halleluja. Wähle Menschen, die sich ganz für Jesus einsetzen. Für mich ist das Größte einfach mit Leuten unterwegs sein, wo Gott liebt. Das spornt mich extrem an. Ja, ich will die Zusammenfassung bringen. Der erste Punkt ist, das ist, glaube ich, uns allen klar, wir wollen nicht alleine durchs Leben gehen. Es gibt aber verschiedene Level von Freundschaften. Es gibt 3 Levels. Es gibt jüngere Freunde, es gibt Freunde auf Augenhöhe, dazu gehört auch der Ehepartner, und es gibt ältere Freunde. Cool ist, wenn du als Lebensziel hast, auf jedem Level zu wachsen. Und dir von Gott Freunde geben, Anschlag geben auf jedem Level. Weil dann kommt Multiplikation für uns in das Reich Gottes. Und so werden auch Leute, die neu im Glauben kommen, werden schnell angeleitet. Und wenn du das selber erlebt hast, dass du betreut wirst, dass du einen älteren Freund hast, dann geht es nicht lang und dann bist du auch für jemand anderes ein älterer Freund. Zweitens, wähle Menschen aus, die sich positiv entwickeln. Und lass die Finger von diesen Menschen, die sich negativ entwickeln. Sag für sie da, wenn nötig, ein Rettungsanker. Aber zähl sie nicht in deinem Freundeskreis. Einfach nicht. Sondern nimm Menschen, die sich positiv entwickeln, an deine Seite. Und bett und sag für die da, die sich negativ entwickeln. Aber du darfst dein Herz nicht verschenken, sonst nehmen sie es und machen es kaputt. Und drittens, wähle Menschen, die sich ganz für Jesus Christus einsetzen. Und da bist du am richtigen Ort, in einer Church, in einer Gemeinschaft, in einem Power-Team. Dass wir einander zum Guten anspornen. Da will ich dich auch wirklich ermutigen, dass du der bist, der den Stein führen rührt. Und sagt, hey, komm, wir machen es doch so. Auch wenn selber noch nicht alles perfekt ist. Und so entsteht die Jüngerschaft. So werden wir alle wachsen. Halleluja. Und ich möchte jetzt zum Schluss gerne nochmal, wenn du nochmal die Folie bringst mit den 3 Ebenen, möchte ich einfach nochmal eine Gelegenheit geben, zum Jesus Christus ins Leben einladen. Für die, die das noch nicht gemacht haben, nicht sicher sind, das nochmal bestätigen wollen. Gute Freundschaft fängt zinderst innen an bei dir und es entwickelt sich von innen nach außen. Und machen es so, dass wir einfach auch die Augen zumachen, uns neigen. Und die einfach jetzt nochmal einen Schritt mit Jesus machen wollen, also Jesus wollen ins Leben einladen, die können einfach ganz kurz die Hand in die Luft strecken, dass sie das auch so bestätigt haben, dass man das sieht. Und ich werde für euch beten. Vater, ich bitte dich im Namen Jesus Christus für alle, die jetzt Jesus, die dich aufnehmen, Jesus Christus, in ihr Herz. Und ich bete das Gebet vor und du kannst das im Herzen ansprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mir anbietest, dein Freund zu sein. Und ich bekenne auch, dass ich deine Freundschaft bis jetzt nicht akzeptiert habe, weil ich auch nicht gemacht habe, was du hast wollen von mir. Und ich kehre um zu dir, mein Freund Jesus, und ich fange an zu tun, was du mir sagst. Danke, Jesus Christus, dass du mir meine Schuld vergibst und dass nichts mehr zwischen mir und Gott steht. Amen. Vater, ich bitte dich für alle, die das beten haben, dass du sie erfüllst mit dem Heiligen Geist jetzt, dass du mit der Kraft vom Geist Gottes auf sie kommst und den Samen vom Evangelium in ihnen aufgehen kann. Weil wir wissen, Herr, wer den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet werden. Und nichts wird mehr sein wie vorher. Vater, ich preise deinen Namen. Und ich danke für die ganze Church, für alle, die Freunde sind, die die Botschaft gehört und verstanden haben. Gott, dass du jeden Einzelnen weiterführst und segnen tust in dieser Woche. Gerade auch, dass wir viele, viele jüngere Freunde haben. Und dass wir ältere Freunde finden, die uns tragen. Danke, Jesus. Amen.